SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Und zum Lesenswertgespräch begrüße ich heute ganz herzlich die Autorin Dennis Ode. Ihr erster Roman Streulicht hat dieses Jahr viel Aufmerksamkeit bekommen. Inzwischen arbeitet sie an ihrem zweiten, und zwar teils in Baden-Baden. Denn sie ist in diesem Winter für ein halbes Jahr Baldreit-Stipendiatin in der Stadt. Der Weg zum SWR war also nicht weit. Dennis Ode, willkommen bei uns im Studio.
Hallo.
Ja, Frau Ode, Sie haben augenblicklich die Künstlerwohnung der Baldreit-Stiftung in Baden-Baden. Die liegt mitten in der historischen Innenstadt von Baden-Baden. Von da sind Sie zu uns hochgelaufen. Der Sender liegt ja so ein bisschen am Berg. Als Sie sich im Frühjahr für dieses Stipendium beworben haben, kannten Sie da Baden-Baden schon oder was hat Sie hierher gebracht?
Nee, ich kannte die Stadt überhaupt noch gar nicht. Und auch mit Baden-Württemberg habe ich eigentlich überhaupt noch nichts zu tun gehabt. Und ich habe die Ausschreibung gesehen und habe dann halt so ein bisschen recherchiert, ob das für mich in Frage kommt. Und ich hatte vorher schon den Plan, dass ich mich in meinem zweiten Roman mit einem Kloster beschäftigen will. Hatte aber noch keinen konkreten Plan, wo genau ich da recherchieren will. Und dann habe ich gesehen, dass hier das Kloster Lichtenthal ist. Und dann hat das für mich sofort Sinn gemacht.
Jetzt ist es aber ja leider so, dass vieles geschlossen ist, Corona-bedingt. Also die Stadt sieht sowieso ganz anders aus als normal. Die Cafés haben zu, man kann nur Sachen mitnehmen und die Kaffeekultur ist ja wirklich wichtig für Baden-Baden. Deswegen ist es etwas lebloser in der Stadt. Auch der Weihnachtsmarkt ist dieses Mal ausgefallen. Wie sieht es im Kloster aus?
So ähnlich. Also es ist auch für Besucher geschlossen. Es gibt keine öffentlichen Gottesdienste, es gibt keine Führung leider. Also das war eigentlich auch, was ich vorhatte zu machen. Zumindest eine Führung zu machen, vielleicht dort zu übernachten. Ich wollte auch eigentlich vielleicht Gespräche führen mit Nonnen dort. Aber also im Moment geht das halt nicht. Mal sehen, ob es noch klappt.
Ja, Sie sind noch bis März
genau,
in Baden-Baden.
Ja.
Wer weiß, wie sich das im Frühjahr entwickelt. Oder man trifft sich mal.
Ja, oder ansonsten komme ich halt wieder, geht auch.
Geht auch, genau. Das Kloster ist katholisch. Sind Sie selber denn auch katholisch?
Nee, ich bin nicht getauft.
Aber Sie haben offenbar einen Hang zur Religion oder ein Interesse, wenn Sie über das Thema Kloster für Ihren zweiten Roman nachdenken?
Ja, das kann man so sagen. Ich habe auf jeden Fall ein Interesse an Religion oder dem Mystischen oder dem Unbekannten oder Gott an sich. Aber also ich gehöre keiner Religion an. Aber ich interessiere mich sehr fürs Christentum und habe so die letzten anderthalb Jahre mich intensiver mit der Bibel und der Mystik und so befasst, ja.
Hat Religion in Ihrer Familie eine große Rolle gespielt? Ihre Mutter ist Deutsche, Ihr Vater ist Türke, sicherlich dann auch muslimischen Glaubens.
Hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Also meine Familie mütterlicherseits ist evangelisch getauft und konfirmiert, aber überhaupt nicht gläubig, würde ich sagen, und auch nicht praktizierend oder so. Also mein Vater ist gebürtiger Muslim, aber auch nicht gläubig und nicht praktizierend. Also ich bin eigentlich gar nicht in meiner Kindheit durch meine Familie mit Religion aufgewachsen. Aber komischerweise habe ich mich trotzdem seit frühester Kindheit sehr dafür interessiert und wollte unbedingt in den Religionsunterricht und war quasi als Kind sehr fromm, was ich lustig finde im Nachhinein.
Studiert haben Sie dann aber Germanistik.
Genau.
Sowas wie Theologie oder auch Religionswissenschaften wäre nicht in Frage gekommen.
Ich habe einmal einen Wahlbereich in Religionswissenschaft gemacht. Das ging aber um östliche, ostasiatische Religionen. Es ging nicht ums Christliche. Das war nur so eine Stippvisite, die ich da hineingemacht habe. Aber ich habe auch im Nebenfach sonst Philosophie studiert. Also da habe ich mich schon mit der philosophischen Grundlage von Religion auseinandergesetzt.
Ja, jetzt sind Sie in Baden-Baden, nehmen das, was die Stadt aktuell zu bieten hat, so hin, wie es halt ist. Baden-Baden ist sicherlich das absolute Gegenteil des Ortes, an dem Sie aufgewachsen sind. Also Sie beschreiben den Ort in Ihrem ersten Roman Streulicht, das ist Frankfurt-Sindlingen. Und da gibt es den großen Industriepark der Höchst AG. Den Industriepark benennen Sie nicht direkt in Ihrem Roman, aber Sie beschreiben ihn sehr genau. In dieser Umgebung wächst Ihre Erzählerin auf. Was ist das für ein Ort, Frankfurt-Sindlingen, für Sie persönlich, aber auch im Roman?
Also im Roman ist es ein sehr düsterer Ort, der irgendwie fast so eine dystopische Märchenhaftigkeit an sich hat, finde ich. Also durch diesen Industrieschnee und der ständigen irgendwie ein bisschen bedrohlichen Szenerie, die ich da so aufgemacht habe, hat der Ort im Roman schon einen Unterschied zu dem echten Ort Frankfurt-Sindlingen, der teils auch idyllische Seiten an sich hat, würde ich sagen. Also es gibt einen sehr alten Stadtkern, der historisch ist, und es gibt alte Bauernhäuser. Also so düster ist der echte Ort eigentlich gar nicht. Also für mich persönlich verbinde ich auch sehr viele schöne Erinnerungen an diesen Ort, im Gegensatz zu der Ich-Erzählerin, würde ich sagen.
Haben Sie Rückmeldungen aus Sindlingen bekommen von Leuten, die sagten, ja, aber so schlimm ist es bei uns doch gar nicht?
Ja, das Sindlinger Monatsblatt hat mir eine ganze Seite gewidmet.
Eine Schmähschrift oder?
Nee, das würde ich nicht sagen. Aber da stand schon mehr im Vordergrund, das so als Schlüsselroman zu begreifen, was ich persönlich, so habe ich den Roman nicht angelegt und so würde ich den eigentlich auch nicht gern verstanden wissen. Aber die Sindlinger Anwohner haben den Roman natürlich so aufgenommen und haben dann so ein Kästchen in diesen Artikel gesetzt, wo Textstellen mit den echten Orten quasi gleichgesetzt wurden.
Haben das korrigiert sozusagen,
ja,
das Bild.
Ja, genau. Mhm. Aber wie gesagt, für mich ist das kein Schlüsselroman, aber das kann ich jetzt halt nicht mehr beeinflussen, ob das jetzt jemand so sehen möchte oder nicht. Also, ja.
Genau. Jeder Leser liest den Roman wieder anders, mhm, mit den eigenen Erfahrungen, dem eigenen Fokus oder auch dem, was man gerne sehen möchte.
Ja.
Ihr Roman beginnt damit, dass die Erzählerin zurückkommt. Sie hat schwierige Jahre hinter sich. Sie hat als Jugendliche die Schule abgebrochen. Es gab eine Zeit völliger Planlosigkeit in Bezug auf die eigene Zukunft. Sie hat sich dann aber doch berappelt, hat ihr Abitur nachgeholt und kann nun sogar studieren. Doch zu Anfang des Romans kommt sie erstmal zurück an den Ort ihrer Herkunft. Im Roman ist es so, dass die Mutter aus der Türkei stammt, der Vater ist Deutscher. Ist also andersrum als bei Ihnen, mhm, persönlich. Die Mutter im Roman ist inzwischen seit einigen Jahren tot. Der deutsche Vater aber lebt nach wie vor in der angestammten Wohnung und diese Wohnung ist ziemlich vermüllt. Was, mhm, ist los mit dieser Wohnung?
Es fängt eigentlich an mit dem Großvater, der dieses Verhalten, Gegenstände zu horten, sich angewöhnt hat durch ein Kriegstrauma. Also der hat den Krieg eben als Kind oder Jugendlicher erlebt und hat da heraus die Angewohnheit entwickelt, immer sehr viele Lebensmittel zu kaufen und keine Klamotten wegzuwerfen. Und dann ist eben noch eine persönliche Verlusterfahrung hinzugekommen, nämlich ist seine Frau früh verstorben. Mit dieser Trauer umzugehen, war für ihn halt nicht möglich. Und dieses Verhalten hat er dann an seinen Sohn, also den Vater in der Erzählung, weitergegeben. Und dieser erlebt eigentlich nochmal dieselbe Verlusterfahrung, indem seine Frau auch früh verstirbt. Also beide Männer erleben eigentlich etwas Ähnliches oder das Gleiche. Und beide sind nicht in der Lage, damit umzugehen und können auch nicht untereinander darüber sprechen. Und dieses Horten an Gegenständen ist dann eigentlich so eine Übersprungshandlung, mit der versucht wird, mit dieser Trauer umzugehen.
Die Mutter, also die Ehefrau, versucht immer wieder, manchmal auch heimlich, ein bisschen Ordnung in das, mhm, Chaos zu bringen, mal Sachen auszusortieren, mal Sachen wegzuschmeißen. Aber sie scheitert eigentlich an dieser Sammelwut, oder?
Genau, also sie versucht immer wieder, ihn zum Ausmisten zu überreden und zeigt ihm Sachen und sagt, kannst du nicht das wegtun, meinst du nicht, das brauchen wir nicht mehr. Aber sie läuft damit gegen Wände und es funktioniert halt nicht. Und sie gibt sich dann schlussendlich eigentlich auch geschlagen, würde ich sagen.
Ich würde sagen, wir hören mal eine Passage aus dem Roman, eine erste Lesung aus dem Roman Streulicht, in der wir auch etwas mehr über die Herkunft der türkischen Mutter hören.
Genau, also die Stelle, die ich jetzt lese, ist ziemlich am Anfang. Und die Erzählerin ist dort im Grundschulalter. Wenn ich meine Mutter nach ihrer Vergangenheit fragte, klangen ihre Antworten wie ein Märchen. Ich komme von weit her, aus einem kleinen Dorf am Meer. Es liegt in den Bergen und die Berge beugen sich zum Strand. Es gibt nur enge, staubige Straßen, die zum Meer führen. Und die Leute haben keine Autos, sondern Esel. Sie treiben ihre Schafe durch die Straßen. Sie laufen mit Sackkarren voll Wasser. Es gibt kein gutes Wasser im Dorf. Man muss es kaufen. Wasser zu verkaufen war die erste Arbeit meines Bruders. Wir haben in einem kleinen Haus gewohnt, ich und meine 5 Geschwister, aber alle sind früh ausgezogen, sie waren viel älter als ich. Ich hatte deshalb ein eigenes Zimmer, ein Luxus. Es gab ein Bett in dem Zimmer und einen kleinen Tisch. Morgens früh weckte uns der Ruf des Muezzins und wer freitags nicht in die Moschee ging, über den wurde geredet. Ich mochte es dort, es war kühl und man konnte so viel Tee trinken, wie man wollte. Ich mochte es dort, es war ein erlaubtes Versteck. Die Hühner laufen frei auf den Straßen herum und im Sommer fallen Maulbeeren von den Bäumen. Es gibt auch hier am Fluss einen dieser Bäume. Ist er dir schon mal aufgefallen? Er steht nur wenige Meter vom Hügel entfernt. Hier weiß niemand, dass man die Beeren essen kann. Sie liegen im Sommer zertreten um den Baum, schwarze Flecke überall. Nur die Brombeeren sammeln sie hier, aber mich erinnern die Maulbeeren an früher, als ich jung war. Jeden Tag habe ich auf dem Boden gesessen und das Essen vorbereitet. Ich habe Weinblätter gerollt mit Pinienkernen und Reis und Rosinen darin, stundenlang. Im Herbst habe ich Gemüse eingelegt. Bei uns sagt man, in ein Haus, in dem dieses Gemüse gegessen wird, muss kein Arzt kommen. Und es stimmt, zu uns musste nie ein Arzt kommen. Die meisten in meiner Familie sind über 100 Jahre alt geworden. Auch du und ich werden über 100 Jahre alt werden. Es liegt daran, dass meine Mutter einen Zauberspruch an die Djinn gerichtet hat und die Djinn haben ihr gehorcht. Sie war eine Weise. Sie hat den Djinn gesagt, beschützt meine Familie, niemand soll ein böses Auge machen und die Djinn beschützen uns seitdem. Weil niemand uns böse anguckt, bekommen wir keine Krankheiten. Zusammen mit dem Gemüse und der Meeresluft, sie fehlt hier, aber das macht nichts. Die Djinn beschützen dich, sie bringen das Meer zu dir, auch wenn du es nicht siehst. Nachts sitzen sie um dein Bett, aber du musst keine Angst haben, du kannst sie nicht sehen. Sie halten Wache, damit du ruhig schlafen kannst. Alle bösen Geister halten sie von deinem Bett fern. Wo ich herkomme, glauben wir daran. Für alles gibt es Geister, für das Meer und die Beeren und die staubigen Straßen in den Bergen. Ich habe es geliebt, mein Dorf, aber ich habe mich auch gefragt, ob das alles ist. Soll ich mein Leben lang nur das sehen, habe ich mich gefragt. Es ist schön, aber soll es alles sein, auf dem meine Augen die ganzen 100 Jahre ruhen sollen? Sie hörte Dinge, die nicht da waren, das war ihr Zeichen. Muss langsamer machen, sagte sie, mit dem Arbeiten, mit der Wäsche, mit den Tellern, die sie aus dem Wohnzimmer holte. Muss mich beruhigen, sich Strategien suchen, um Ruhe zu bewahren, den Blutdruck zu senken, sich eine Tabelle über den Cholesteringehalt verschiedener Lebensmittel an den Kühlschrank hängen, die sie dann doch nicht beachtete. Sich schöne Gedanken machen, damit sie einschlafen konnte. Ich stelle mir Pudding vor, sagte sie. Muss mich schützen. Die Tür ein Spalt breit offen lassen, damit mein Vater sich versichert sah, immer hineingehen zu können, wenn er wollte. Es war die beste Vorkehrung dagegen, dass er wirklich ins Zimmer kam. Sonst hämmerte er an die Tür, trat mit dem Fuß gegen den Rahmen und rief, lass mich rein. Sie hörte ein Piepen im rechten Ohr und Geräusche wie zerknülltes Papier oder wenn ganz nah einer raschelt mit altem Laub. Selbst den Sirenenalarm des Industrieparks hielt sie manchmal für etwas in ihrem Ohr und ich musste ihr sagen, was zu tun war, wie ich es in der Schule gelernt hatte. Das ist nur eine Übung, sagte ich. Ich erkannte es an dem blechernen und etwas leiernden Entwarnungston, der zuerst aktiviert wurde. Was ist eine Übung, fragte sie. Die Sirenen. Ach, das sind wirklich Sirenen, sagte sie, und ihr Blick, der nervös auf ihren Händen hin und her geirrt war, entspannte sich. Wir müssten jetzt die Fenster schließen, wenn es echt wäre, sagte ich. Der Ton schwoll an und wieder ab. Wir übten den Chemieunfall, wie wir auch den Feueralarm übten. Alle paar Monate schickte der Park sein Dröhnen durch den Ort, wie ein Riese mit rundem, weit offen stehendem Mund. Wann wurde vorher nicht bekannt gegeben, um eine möglichst authentische Situation zu schaffen? Einmal ertönte die Sirene mitten in der großen Pause, während Sophia mir in einer Traube aus Kindern Klatschspiele zeigte. Hinter uns stachsen ein paar auf Eimerstelzen vorbei, ein Stück weiter flogen Softbälle durch die Luft. Der Ton erklang und obwohl allen in den ersten Sekunden klar wurde, dass es nur eine Übung war, kam Bewegung in die Kinder. Das Stimmengewirr wurde lauter. Sophia und ich verloren uns aus den Augen und dann stand ich vor einem blonden Jungen aus einer der höheren Klassen. Er zog die Augen zu zwei schmalen Schlitzen zusammen. »Was glotzt du so dumm?«, fragte er, und ich wendete den Kopf ab. »Eins von diesen Kellerkindern«, hörte ich ihn hinter mir sagen, als ich loslaufen wollte, um den anderen zu folgen, die zum Eingang des Schulgebäudes drängten. »Von diesen Kellerkindern«, hörte ich, und dann noch ein Wort, das auch mit K begann, aber ein anderes, dann ein harter Stoß in den Rücken, der näher kommende graue Asphalt, dann nichts. Dann lange, obwohl lang das falsche Wort ist, weil die Zeit aus den Angeln gehoben war, nichts. Als ich den Kopf hob, war der Schulhof leer. Ich sah, wie die Flügeltüren des Schulgebäudes aufgingen und zwei ältere Mädchen mit Zetteln in den Händen heraustraten. Als sie mich in der Mitte des Schulhofs liegen sahen, begannen sie zu rennen. Sie griffen mich links und rechts an den Armen und hieften mich hoch. Der Alarm war vorbei und der Unterricht hatte längst begonnen. Ich lehnte über dem Waschbecken und Blut lief mir aus der Nase. Meine Handgelenke lagen schwer auf dem Beckenrand und meine Hände hingen schlaff über der weißen Email, kalt und blau gefleckt. Ein Unfall, sagte die Schulkrankenschwester. Nichts passiert, und ließ ihre Finger über mein Gesicht wandern, da, wo es auf den Boden geschlagen war. Am linken Wangenknochen und am Nasenrücken eine Abschürfung und eine Schwellung, die sich minütlich vergrößerte. Die Haut spannte so, dass sie das Licht reflektierte und es aussah, als wäre sie nass. Ein Unfall, sagte die Lehrerin zu meiner Mutter. Ein Unfall und ein unglücklicher Zufall mit dem Probealarm. Die Kinder rennen, ohne sich einmal umzusehen. Da müsse man noch üben. Dafür seien die Proben ja da, damit im Ernstfall Ruhe herrsche. Und Sie, sagte die Lehrerin und zeigte auf mich, mein geschwollenes Gesicht. Sie ist ja auch etwas schmächtig. Ich könne mich nicht so gut durchsetzen, das sei ihr schon aufgefallen. Ich hätte ein dünnes Fell, vielleicht ein dickeres wachsen lassen. Sie würde sich da keine Sorgen machen, was die anderen beträfe. Es gäbe eben Raufereien, das sei Teil der Entwicklung, die Kinder in dem Alter durchmachten. Und dazu käme, dass ich eher mal untergehen würde im Tumult. Mit dem dünnen Stimmchen, mal lauter werden, mal ein bisschen robuster werden, sie ist etwas sehr sensibel, sagte die Lehrerin und beugte sich dabei zu mir herunter. Ich sagte meiner Mutter auf dem Heimweg, welches Wort ich gehört hatte, kurz vor dem Stoß. Ich fragte, was es bedeutete, und sie sagte, dass das nicht sein könne, dass unmöglich ich damit gemeint sein konnte. Es ist ein Schimpfwort, sagte sie, aber du kannst nicht gemeint sein. Du bist Deutsche. Es liegt daran, dass ich zu sensibel bin, sagte ich von da an. Man muss sich ein dickes Fell wachsen lassen, mit einem erwachsenen Gesichtsausdruck, so als wüsste ich, wie das ginge, so als hätte ich eine genaue Vorstellung davon, wie es auszusehen hätte, ein Fell, das man sich wachsen lassen konnte und von dem die Stöße in den Rücken abprallen würden wie nichts. Meine Mutter hörte nachts einen LKW durch die Wand kommen. Das war ein richtiger Krach, sagte sie, so als wäre direkt neben meinem Kopf etwas Großes zusammengestürzt. Sie lag unter weißem Bettzeug mit gelben Nadelstreifen in einem Krankenzimmer und sah mich mit dem gleichen Lächeln an, das sie an manchen Morgen hatte, wenn das Glas schon zusammengefegt und mein Vater längst mit seiner Arbeitstasche verschwunden war. »Ist nichts Schlimmes«, sagte sie, »bin bald wieder zu Hause.«
Dankeschön, Dennis Ode, für diese Lesung aus Ihrem Roman »Streulicht« hier auf SWR 2. Ja, die Szene, der Probealarm in der Schule, die Szene endet damit, dass die Mutter das Mädchen tröstet, die kurz zuvor beschimpft und gestoßen worden ist. Eine starke Mutter, eine liebe Mutter, die dann doch am Ende der Szene einen Hörsturz bekommt. Mhm. So habe ich das gelesen.
Genau.
Ich glaube, ich habe noch nie in der Literatur einen Hörsturz beschrieben bekommen.
Nee?
Nee? Sie?
Also ich kann mich auch nicht erinnern, aber...
Ja, ich war sehr überrascht. Ich musste die Szene tatsächlich auch zweimal lesen, um zu verstehen, was das ist. Der LKW, der durch die Wand bricht und der Krach, der dadurch entsteht. Ja, ich war sehr beeindruckt, aber es zeigt letztlich auch die Zerbrechlichkeit dieser Mutter.
Genau, ja.
Ja, es ist ein sehr berührendes Porträt der Mutter, finde ich, die ja nun aus der Türkei gekommen ist, die da der Enge entkommen wollte, nur um dann in der neuen Enge dieses Arbeiterhaushaltes am Ende zu landen eigentlich.
Das Zentrale für diese Mutterfigur aus meiner Sicht ist, dass sie diese Diskriminierungserfahrungen, die sie ja auch in dem Ort macht, vor der Tochter verschweigt. Und diese Szene, die ich gerade vorgelesen habe, ist eigentlich der Schlüsselmoment für die Erzählerin, in dem sie erkennt, dass sie auch Bedrohungen ausgesetzt ist. Aber die Mutter gibt ihr keine Handlungsempfehlung oder keine Tipps, wie sie damit umgehen kann, sondern verleugnet es eigentlich und sagt ihr, das passiert nicht wirklich, du bist Deutsche und das Problem existiert nicht. Und das ist dann eigentlich das Tragische für die Erzählerin, weil sie dann anfängt, an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln und sich eben keine Strategien zurechtlegen kann, wie sie in ihrem weiteren Lebensverlauf mit solchen Anfeindungen umgehen soll.
Die Mutter tut so, als wäre nichts. Vielleicht macht sie sich auch ein bisschen unsichtbar dadurch. Das ist vielleicht auch etwas, was sie an ihre Tochter weitergibt. Denn die Tochter leidet, oder zumindest sie formuliert es immer wieder, dass sie sich unsichtbar macht und versucht, nicht aufzufallen.
Genau, also sie versucht, diese türkische Seite zu verstecken. die sieht man halt in ihrem Aussehen und das versucht sie so gut wie möglich zu kaschieren und das klappt aber natürlich nicht.
Ja, man sieht es im Aussehen, sie hat zum Beispiel zusammengewachsene Augenbrauen, sie hat dunkle Haare, überhaupt viel zu viele Haare findet sie. Mhm. Man sieht es und sie versucht etwas dagegen zu tun, aber man kann seine Herkunft eben nicht verleugnen.
Ja.
Aber ganz alleine ist das Mädchen oder dann auch die junge Frau trotzdem nicht. Sie hat zwei Freunde, Pika und Sophia, die kommen aus sogenannten besseren, etwas besseren Familien. Mit den beiden ist sie befreundet, aber auch da sieht sie immer die feinen Unterschiede sozusagen. Sie untersucht diese sozialen Codes auch ziemlich genau.
Mhm.
Das beschreiben sie in ihrem Roman.
Ja, das ist auch etwas, was ihr sehr früh auffällt, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen ihr und ihren Freunden Pika und Sophia. Dabei kommen die beiden gar nicht aus besseren Verhältnissen, sondern die sind eigentlich totales Mittelmaß. Also die kommen aus einer absoluten Mittelstandsfamilie beide. Und die Erzählerin, weil sie aber aus so einem zugemüllten und kaputten Elternhaus kommt, überhöht das total und sieht darin eigentlich etwas viel Größeres, als es wirklich ist. Und bemerkt dann eben, dass sie bestimmte Verhaltensweisen, die Sophia und Pika an den Tag legen, dass sie die nicht mitbekommen hat in ihrem Elternhaus. Zum Beispiel, was so Tischmanieren angeht oder so, weil in ihrer Familie eben nicht zusammen gegessen wird und in diesen beiden schon. Eigentlich selbstverständliche Sachen.
Es gibt auch eine Szene, in der sie mit Sophia unterwegs ist. Sie sind irgendwie auf der Straße in einem Stadtteil, in dem es viele Immigranten gibt. Und Sophia sagt zu ihr, guck mal, du siehst ja so ähnlich aus wie alle hier, mhm, und legt ihr so ein Tuch um den Kopf. Und plötzlich sieht die Erzählerin, deren Namen wir auch gar nicht erfahren, sieht plötzlich ganz türkisch aus.
Ja, das ist eine, also wenn ich dran denke, eine ziemlich traurige Szene eigentlich. Also Sophia meint das eigentlich als Witz und bedient so dieses Klischee des Kopftuchmädchens damit und sagt ihr so, jetzt wenn du ein Kopftuch tragen müsstest, dann würde das ja jeder sehen. Also du hast ja Glück. Das ist dann auch wieder so ein Moment, wo sie bemerkt, es gibt eine sehr feine Linie zwischen mir und der Gewalt. Und ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich richtig aussehe, ist der Schluss, den sie daraus zieht.
Ja, dieses richtig Aussehen, das, ich habe ihre Geschichte Vision Board zum Beispiel auch gelesen.
Ja.
Genau, sie haben bislang einen Roman veröffentlicht, aber im Vorhinein natürlich. Aber der Roman kam jetzt auch nicht aus dem Nichts. Sie haben im Vorhinein schon allerlei Erzählungen veröffentlicht. Sie haben beim Open Mic mitgemacht. Sie standen auf der Bühne. Sie haben gebloggt und solche Dinge. Ja, also kürzere literarische Texte veröffentlicht. Und die Geschichte Vision Board kann man auch im Internet finden. Darin geht es um ein junges Mädchen, auch wieder eine junge Erzählerin, die mit einer Freundin, die hier Lisa heißt, mhm, nicht Sophia, einkaufen geht bei Orsay. Und diese Erzählerinnen ähneln sich. Die Erzählerin, ja, in der Geschichte und die Erzählerin in ihrem Roman. Auch in der Geschichte Vision Board findet sich die Erzählerin sehr hässlich. Sie findet sich auch zu dunkelhaarig, zu haarig überhaupt und vergleicht sich mit den Mädchen auf den Plakaten und in den Mädchenzeitschriften und sieht einfach den Unterschied. Und auch da kommt, mhm, es ganz kurz zu dieser Szene.
Genau.
Also das etwas anders, aber doch scheint das auch da ein Schlüsselmoment, mhm, zu sein.
Das ist das gleiche Bild, was ich da verwendet habe. Und diese Erzählung Vision Board ist tatsächlich eigentlich der erste Entwurf für das Kapitel in dem Roman gewesen. Also ich hatte zu der Zeit schon angefangen, an Streulicht zu arbeiten. Und dann habe ich diese Geschichte geschrieben, eigentlich zuerst als Kapitel von Streulicht. Und habe dann aber gemerkt, dass der Ton ganz anders ist und dass es eigentlich auch eine andere Stimmung hat und vielleicht mehr Wut als die Erzählerin, als ich die Erzählerin eigentlich angelegt hatte. Und dann habe ich diesen Entwurf eben rausgenommen und den zu einer eigenständigen Geschichte gemacht.
Sie meinen, in Vision Board ist die Erzählerin wütender oder umgekehrt?
Also ich fand, der Stil war irgendwie wütender. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das nur meine Einschätzung ist.
Sie wollten also die Erzählerin in Streulicht nicht wütend sein lassen.
Genau, ja.
Das war die Intention.
Ja.
Welcher Stimmung sollte die Erzählerin sein, die ja zurückkommt zur Hochzeit von Pika und Sophia, mhm, so steigt der Roman ein und dann im Grunde sich erinnert, was alles, mhm, passiert ist an diesem Ort.
Also ich wollte diese Erzählerin auf jeden Fall nicht rebellieren lassen. Die sollte keinen Moment in ihrer Jugend oder in der Zeit, während ihr das alles passiert, haben, in dem sie sich befreit oder so. Und das war auch ein Punkt, der mir manchmal so vorgeworfen wurde oder wo mir gesagt wird, das wäre unrealistisch oder das würde sie stören, dass diese Erzählerin das alles über sich ergehen lässt. Aber genau das war mir eben wichtig, keine Aufsteigergeschichte daraus zu machen und diese Erzählerin diese Station durchlaufen zu lassen und auf dem Papier zwar aufsteigen zu lassen, weil sie kommt ja dann auf die Abendschule und macht dann doch Abitur und studiert und so weiter. Man könnte also sagen, die hat es doch geschafft, aber sie hat eben diese ganzen Sachen, die ihr passiert sind, verinnerlicht und ist deshalb nicht in der Lage, sich auch innerlich darüber hinwegzusetzen. Und das war eben der Punkt, den ich zeigen wollte in dem Roman.
Die Erzählerin fühlt den tatsächlich von außen betrachteten sozialen Aufstieg nicht von innen.
Genau.
Ja.
Und
ja.
In dieser Stimmung kehrt sie dann auch in den Ort zurück und sieht sich halt immer noch mit dem Ort auf einer existenziellen Ebene eigentlich verbunden und kann sich eigentlich nicht von dort lösen.
Der Roman ist nicht ihre Geschichte, aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten, was den Bildungsweg angeht, oder?
Genau, also ich bin auch mit einem sehr schlechten Hauptschulabschluss vom Gymnasium abgegangen und habe dann meinen Realschulabschluss auf der Abendschule nachgeholt und dann an der Regeloberstufe mein Abitur gemacht und war 22, als ich mein Abi hatte.
Und dann haben Sie Germanistik studiert in Leipzig?
Genau.
Ja, und das auch abgeschlossen. Mhm. Das heißt, Sie sind eine Bildungsaufsteigerin.
Ja, das sagt man so. Ich glaube, ich bin's auch, aber ich sehe mich eigentlich nicht so, weil ich ja von vornherein aufs Gymnasium gekommen bin und dort eigentlich alles gelernt habe, was ich dann auch später brauchte. Also ich bin ja nicht von der Hauptschule zum Abitur gekommen, sondern ich hatte ja das Handwerkszeug des Gymnasiums, hatte ich ja dann trotzdem in der Hand eigentlich.
Aber warum haben Sie dann auf dem Gymnasium zuerst mal nur den schlechten Hauptschulabschluss geschafft? Wie kam denn das? Das wäre ja nicht nötig gewesen.
Ja, das wäre nicht nötig gewesen. Aber die Frage nach dem Warum ist ja auch die, die der Erzählerin eigentlich am laufenden Band gestellt wird. Und ich glaube, das Warum an mich zu richten, ist eigentlich die falsche Frage. Und das war ja auch eigentlich was ich im Roman zeigen wollte, dass es eben keinen einzelnen Grund gibt, sondern es verschiedene Faktoren sind, die da eine Rolle spielen und die manchmal auch außerhalb von einem selbst und den Entscheidungen, die man treffen kann, liegen.
Trotzdem, mindestens von außen betrachtet, haben Sie innerhalb von wenigen Jahren einen großartigen Aufstieg geschafft und Sie sind auch sehr erfolgreich geworden. Sie haben jetzt Ihren ersten Roman vorgelegt. Der Roman wurde sehr gelobt. Sie haben den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung bekommen dieses Jahr. Sie waren nominiert für den Deutschen Buchpreis, sind da bis auf die Shortlist gekommen. Und Sie haben den Aspekte Literaturpreis bekommen. 2020 war ein Bombenjahr sozusagen für Sie. Das ist unheimlich erfolgreich. Fühlen Sie das auch oder ist das etwas Äußerliches, was nicht so ganz innen ankommt?
Nee, also ich fühle das vollkommen. Also im Gegensatz zu der Erzählerin fühle ich mich schon erfolgreich und bin mir auch dessen bewusst. Und ich würde auch sagen, das ist auch der Unterschied zwischen mir und der Erzählerin, dass ich mir von vornherein klar war, dass ich intelligent bin, dass ich talentiert bin. Und ich hatte auch immer das Ziel, Schriftstellerin zu sein. Und diese Erzählerin hat das ja nicht. Die weiß nicht, dass sie eigentlich schlau ist. Und die hat auch kein Lebensziel oder sieht irgendwie noch nicht mal Bildung als einen Wert, der an sich erstrebenswert wäre oder so. Und ich persönlich würde auch sagen, dass ich schon auch rebelliert habe früher. Und ich würde auch sagen, auch in meiner Gymnasialzeit hat man mir angesehen, dass ich mit dem Ganzen eigentlich nicht einverstanden war, was mir passiert ist.
Ja, was mir passiert ist, darin steckt auch, dass Sie eben auch als Halbtürkin oder Türkin angesehen wurden. Oder dass man ihnen weniger zutraute deswegen?
Also das auf jeden Fall. Unterschätzt bin ich auf jeden Fall worden. Also zum Teil wusste ich auch nicht, wie ich den Leuten klar machen soll, dass ich was auf dem Kasten habe. Aber dieses Unterschätztwerden, das ist ja eine Erfahrung, die machen ja viele Mädchen und Frauen. Ich bin mir halt da auch nicht immer sicher, was daran an meinem Geschlecht lag und was an meinem Migrationshintergrund. Und dann kam halt noch hinzu, dass die Schule, an der ich war, ich glaube, so ziemlich bisschen veraltet war, was das pädagogische Konzept anging. Also es waren sehr viele alte Lehrer dort, die vielleicht noch andere Vorstellungen hatten davon, wie man sich zu verhalten hat. Und ich persönlich bin dann halt mit 13 Punk geworden. Also das ist so meine Analyse der Vergangenheit. Ich war trotzdem sehr schüchtern, aber ich saß halt da mit blauen Haaren. Und ich glaube, mein Schweigen dort wurde eben ausgelegt als ein trotziges Verweigern. Und ich glaube, Das hat dann dazu geführt, dass man mich als jemand anderen gesehen hat, als ich eigentlich war.
Ja.
Und das ist eben der Unterschied zwischen mir und der Erzählerin. Die Erzählerin wäre auf keinen Fall Punk geworden. Und deshalb kriege ich manchmal sogar Nachrichten von Leuten auf Instagram, die enttäuscht sind, dass ich nicht so verschüchtert und ängstlich aussehe in meinen Jugendposts, die ich da manchmal veröffentlicht habe.
Ja. Also Ihre Erzählerin traut sich weniger und Sie sagten, Sie wollten dem Ganzen auch keinen wütenden Ton geben. In welcher Stimmung waren Sie selber, als Sie den Roman schrieben? Wie lange haben Sie daran gearbeitet überhaupt?
Also insgesamt 3 Jahre eigentlich. Also ich habe nicht kontinuierlich diese 3 Jahre dran geschrieben und es gab dann auch immer wieder solche intensiveren Arbeitsphasen. Dann habe ich manchmal alles, was ich vorher geschrieben hatte, wieder verworfen. Also wie viel Realzeit ich dann tatsächlich da reingesteckt habe, das kann ich eigentlich gar nicht einschätzen. Den Großteil habe ich so im Sommer vor 2 Jahren geschrieben und die letzten Kapitel nochmal neu geschrieben, tatsächlich Anfang 2020.
Und in welcher Stimmung, in welcher Verfassung auch?
Also ich war schon an manchen Stellen selbst ziemlich wütend. Das waren dann die Teile, die ich dann auch wieder verwerfen musste, weil mir klar geworden ist, dass ich nicht aus einer Wut heraus schreiben will, sondern eher die Wut bei den LeserInnen vielleicht erzeugen will, aber nicht dadurch, dass der Text selbst wütend daherkommt. Gleichzeitig war ich aber natürlich total hoffnungsvoll und habe halt gemerkt, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meinen ersten Roman schreibe. Und das war ja etwas, was ich mir eigentlich mein Leben lang vorgestellt habe. Während dem Schreiben habe ich dann halt gemerkt, das ist es jetzt.
Da saß der Ton dann.
Genau.
Ja. Haben Ihre Eltern den Roman auch gelesen? Ja, klar.
Ja.
Und
ja.
Was haben Sie gesagt?
Die finden den sehr gut, ja. Also die sind sehr stolz.
Die Erzählerin hat keinen Namen, zumindest erfahren wir den Namen nicht. Natürlich hat sie einen Namen. Sie sagt, sie hat einen deutschen Nachnamen und sie hat 2 Vornamen, von denen der eine geheim ist. Mhm. Und es gibt einen Vornamen, der von der Mutter verwendet wird, der auf der Straße aber von ihr etwas anders ausgesprochen wird, nämlich mit einem langen I. Mhm. Und da denkt man natürlich an ihren eigenen Vornamen, Dennis oder Denise.
Mhm. Das war natürlich die Vorlage dafür. Ich habe der Erzählerin dann keinen Namen gegeben, weil je mehr ich sie kennengelernt habe, auch gemerkt habe, dass ihr ja eigentlich ihre eigene Persönlichkeit abhanden kommt im Verlauf ihrer Bildungsbiografie. Und deshalb fand ich es eigentlich dann passend, sie namenlos zu lassen, einfach von der Symbolik her. Aber mir ist natürlich irgendwie auch kein guter Name eingefallen und im Nachhinein bereue ich es vielleicht ein bisschen, dass ich ihr keinen eigenen Namen gegeben habe, weil jetzt natürlich es noch näher liegt, mich und die Erzählerin gleichzusetzen.
Ja, das ist ein bisschen die Gefahr.
Genau.
Ja.
Aber das war schon das Motiv, das ich halt von mir selbst übernommen habe, ja.
Und der Bildungsweg ist letztlich dann ja auch ähnlich, sodass man da leicht auf sie zurückschließen möchte, vielleicht allzu leicht. Wir hören eine 2. Lesepassage von der Erzählerin, die wieder zur Schule geht. Das ist die Abendrealschule. Sie will ihren Schulabschluss nachholen und sie versucht sich auch mit den dazu passenden kulturellen Codes auszustatten. Es liest Dennis Ode.
Es war diese Tasche, durch die ich meine Zugehörigkeit demonstrieren wollte. Meine neue Schultasche, ein Werbegeschenk der Zeit, durch den Abschluss eines vergünstigten Schülerabonnements erworben. Mit ihr wollte ich einen Strich unter all die Witze ziehen, die ich bei jeder Gelegenheit riss. Ich stehe ja am Rande der Gesellschaft, sagte ich und lachte in die Runde, wenn wir um das Feuer in Pickers Garten saßen. Er schob mit einem Schürhaken glühende Holzscheite in der Schale herum und Sophia sah den aufsteigenden Funken zu. Ich wollte Pika, Sophia und allen anderen damit zuvorkommen, jede Bemerkung, die mich hätte bloßstellen können, vorwegnehmen. Über mich selbst lachen, damit die anderen es nicht taten. Meine Tasche aber drückte die Hoffnung aus, dass ich dennoch etwas von ihrer Welt verstand, dass ich weiterhin in ihr lebte, nicht weit ab an ihren Rändern und eines Tages wieder an ihr teilhaben würde. Dass Sophia recht hatte mit ihrem »Du bist ja nicht wie die«. Am späten Morgen wurde ich von meinem Radio geweckt, das ich seit kurzem auf den Kultursender eingestellt hatte. Das Programm, freitags nur gestört von den Kehrmaschinen, war ein Vorgeschmack auf das Leben, das ich mir wünschte. Ich versuchte, mich zu entfernen von den Gewohnheiten meines Vaters. Ich öffnete die Fenster, solange er nicht da war, und begann auszusortieren. Aber ich musste es geschickt anstellen, immer etwas Unverfängliches finden, unter dem ich das Entsorgte verstecken konnte, denn sonst fischte er die Sachen wieder aus der Mülltonne und hielt sie mir vor die Nase, verhuschte Tränen in den Augen. Einmal entdeckte er eine Schüssel voller Kleinkram in meinem Zimmer. Das misste ich aus, sagte ich, und mein Vater hockte sich davor wie ein kleiner Junge vor einer Modelleisenbahn. Gierig wühlte er darin herum, in diesen alten Überraschungseifiguren und was es alles war, lauter marodes Plastik. »Bitte nimm nichts wieder heraus«, sagte ich, und er erhob sich schwerfällig, sagte »gut« und ging aus dem Zimmer, ohne sich noch einmal umzudrehen, wie aus Angst, sich sonst nicht zurückhalten zu können. Es war auch für mich schwer, dabei zu bleiben. Mein Versuch konnte von vornherein nicht gelingen. Ich war allein auf einer Insel, an die unablässig Zigarettenrauch, Unrat und stumme Trauer anbrandeten. »Da liest du doch mehr als eine Woche dran«, sagte mein Vater ehrfürchtig über die Zeit, und was er mir eigentlich damit sagen wollte, war, dass ich es unmöglich schaffen konnte, sie auszulesen, ehe die neue Ausgabe erschien. Periodisch färbten seine Zweifel wieder auf mich ab, und 5 Wochen lang las ich die Zeitung tatsächlich nicht, sondern legte sie auf einen Stapel, den ich nicht wegwerfen konnte. Der mahnend unter meinem Schreibtisch lagerte, als Aufgabe, die ich unmöglich bewältigen konnte. Mit der größten Anstrengung hielt ich meine Traumbilder fest, während ich aus dem Schlaf nach oben flutete, malte mir den Geruch frischer Brötchen aus und eines teuren Parfüms, das ich in einer Anzeige in der Zeitung gesehen hatte. Schon im Morgenmantel würde ich danach duften, immer frisch, immer gekämmt. In meinen Räumen würde Klaviermusik vom Plattenspieler erklingen, die wegen der schlechten Lautsprecher meines Radioweckers jetzt nur in den Höhen in mein Zimmer drang. Erstmals schien mir doch etwas möglich. Erstmals nahm ich die neue Ausgabe der Zeitung doch wieder zur Hand, ließ die alten liegen, schob das schlechte Gewissen, dass ich nichts nachgeholt hatte, dass ich nicht erneut bei der griechischen Antike angefangen hatte, beiseite. Auf meinem Schreibtisch lagen die stummen Karten, die uns die Lehrerin mitgegeben hatte. Wir sollten Flüsse, Städte, Gebirge aus dem Gedächtnis einzeichnen. Als ob ich die Welt neu kennenlernte, blätterte ich durch den Atlas meiner Mittelstufenzeit, aber ich kannte die Landschaft schon, ich wusste, wo der Fluss lag, in welchen größeren er fließen, in welches Meer er münden würde. Ich behandelte das bedruckte Recyclingpapier, das jeden Donnerstag in meinem Briefkasten steckte, wie etwas Heiliges. Alle 10 Minuten ging ich vormittags halb die Treppe hinunter, um über das Geländer gelehnt zum Briefkasten zu spähen. Sobald ich die Zeitung herausragen sah, hüpfte ich die Stufen hinunter. War die Ausgabe zu dick für den Briefkastenschlitz, musste der Postbote klingeln. Und ich fuhr in meinem Schreibtischstuhl hoch, zögerte, zur Tür zu gehen, denn wir öffneten ja niemandem, der sich nicht vorher angekündigt hatte. »Passt nicht rein«, erklärte er entschuldigend, wenn er mir die Zeitung überreichte. Ich nickte nur und verschwand wieder, die Treppe auf Socken nach oben hastend. Ich zwängte die Zeit in meine Tasche und trat auf die Straße in einen nieseligen Februar. Gegen 13 Uhr stand ich auf dem nebelumfangenen Bahnsteig, zu dieser Zwischenzeit, wenn der Tag für die meisten Menschen schon halb vorbei war. In den Büros griffen die Leute zu ihren Salaten, manche machten vielleicht einen Spaziergang, um etwas frische Luft abzubekommen. Es war nicht die Zeit für Anfänge. Nur ich war auf dem Weg zu meiner ersten Stunde. Die Züge fuhren noch sporadischer als sonst. Der Bahnsteig war leer, bis auf mich und eine Frau, die mit 2 großen Taschen in jeder Hand, die weit hinten am anderen Ende stand. »Vorsicht, Zugverkehr«, kam eine Stimme vom Band durch die Lautsprecher. Ich sah die Lok eines Güterzugs nahen, ein Geräusch wie das Schließen einer automatischen Tür, dann das Rauschen der rostroten Container auf den Gleisen, bevor es in der Ferne wieder verebbte. Ein Mann kam die Treppe hoch, in grauer Hose und grauer Jacke, die ihm beide um den Körper flatterten. Er schien darunter ganz ausgemergelt zu sein. Ich stand da, ohne mich zu rühren oder den Mann anzublicken, wie es sich gehörte. So viel hatte ich gelernt in diesen ersten Wochen Alltag, diesen ersten Wochen Großstadt. Man vermied es, sich anzublicken, aber nicht wie im Ort, weniger angstvoll, sondern eher aus höflichem Taktgefühl, wegen der Herausforderung, ständig zusammengefercht mit Fremden in geselligen Zugabteilen und Restaurants sitzen zu müssen. Ich sah den Mann also nicht an, schon ganz in meiner Rolle, obwohl ich mich immer noch innerhalb der Grenzen des Orts befand. Er drückte auf den Knöpfen des Fahrkartenautomaten herum. »Entschuldigen Sie, sind Sie von hier?« Ich nickte. »Wissen Sie, wie das funktioniert?« Ich tat einen Schritt auf ihn zu. Ich wusste, wie der Automat funktionierte, und ich war von hier. Das wurde mir in diesem Moment klar, obwohl es schon mein ganzes Leben zutraf. Jetzt aber fühlte sich der Gedanke erstmals vertraut an, geradezu richtig, worüber ich erschrak. Ja, sagte ich. Dann erkundigte ich mich nach seinem Ziel, um die Tarifzone herauszufinden. Genau da steige ich auch aus. Ach, der Mann blickte mich mit freudiger Überraschung an und vertiefte sich dann wieder ins Streckennetz. Weiter hinten kletterte ein Junge über den Maschendrahtzaun der angrenzenden Kleingärten und huschte mit breiten Schritten über das Gleisbett. Gekonnt schwang er sich auf den Bahnsteig hoch. Dann erschien schon der rote Kopf der S-Bahn am Horizont. Wir nahmen schweigend auf einem Vierersitz Platz. Die Bahn summte elektrisch beim Anfahren. Ich nahm die Zeitung hervor und strich über die Druckerschwärze der Anzeigen für teure Uhren und Taschen. Dunkle Flecken blieben an meinen Fingerspitzen zurück. Ich störte meine Sitznachbarin beim Umblättern mit dem großen Format der Seiten und für diesen kurzen Moment nahm ich einen Raum ein, der mir nicht gehörte. Vor der Schule wartete schon die Ansammlung Anfang 20-Jähriger. Auch mir kamen sie unheimlich alt vor. Wie sie ihre Zigaretten rauchten, auf dem Gehweg, dabei schon gezeichnet vom Leben, abgeklärt, einige auch resigniert. Mit hängenden Schultern, die Daunenjacke über den Jogginganzug gezogen. Jansu löste sich von der Schülertraube. Noch ein paar Meter trennten mich von ihr, als sie mich erkannte und mir zurief, die erste Stunde fällt aus. Die meisten aus unserer Klasse hatten das zum Anlass genommen, wieder nach Hause zu fahren und auch für den nachfolgenden Unterricht nicht mehr aufzutauchen. Nach Beginn der Stunde blieb deshalb außer uns beiden nur die Raverin mit dem grünen Piercing übrig. »Gehen wir in mein Auto«, sagte Jansu. Die Raverin und ich folgten ihr auf die gegenüberliegende Straßenseite zu ihrem himmelblauen Twingo. Jansu klappte den Fahrersitz vor, sodass ich auf die Rückbank rutschen konnte. Die Raverin nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Nachdem sie die Türen zugeschlagen hatten, war es still. Mit verschmitztem Blick zog Jansu einen Joint aus ihrer schmalen Handtasche. Die Raverin klatschte in die Hände, hätte nicht besser kommen können. Jansu zündete ihn an, tat den ersten Zug und beim Ausatmen füllte sich das Auto mit nebligem Dunst. Auch Jansu hatte den abgeklärten Blick, den ich schon bei anderen Schülern beobachtet hatte, aber gleichzeitig lag ein Lodern darin, das deutlicher hervortrat, nachdem sie noch zweimal gezogen und den Joint an die Raverin weitergegeben hatte. In gewisser Weise hatte sie sich damit abgefunden, wie ihr Leben bislang verlaufen war. Dass sie von den Lehrern in der Vergangenheit nicht ernst genommen wurde, dass ihre Hausaufgaben immer abschätzig betrachtet wurden, selbst wenn alles richtig war, dass sie es längst aufgegeben hatte, mit irgendjemandem ihre Gedanken zu teilen. Denn wenn die Lehrer diese Gedanken noch nicht selbst gefasst hatten, war alles aus Jansus Mund immer als falsch abgestempelt worden. Sie hatte sich damit abgefunden, dass sie auf die Hauptschule geschickt wurde, obwohl sie überall Zweien gehabt hatte. Es hätten Einsen werden können, wenn die Lehrerin ihr ernsthaft zugehört hätte, wenn sie nicht immer schon gewartet hätte auf die falschen Artikel, die Jansu manchmal benutzte. Es heißt nicht der Licht, hatte die Lehrerin sie mit Genugtuung angelächelt. Diese falschen Artikel waren ihr Beweis genug. Du musst doch bestimmt sowieso viel zu Hause helfen, hatte sie beschwichtigt. Da ist es doch gut, wenn du auf die Hauptschule gehst und nicht so lange Bus fahren musst. Jansu hatte es die Sprache verschlagen. Noch keine 10 war sie gewesen und hatte verstanden, dass alles schon gelaufen war. Dieses Wissen hatte sie, das sah ich an ihrem Blick, aber zugleich hatte sie sich auf merkwürdige Art darüber hinweggesetzt. Sie hatte keine Angst. Die Sprache war ihr zurückgekommen mit durchschlagender Wucht. Sie redete laut und deutlich, in Absolutismen, die sich niemand traute, in Frage zu stellen. Das ist doch egal, war ihr häufigster Satz, und durch den Nachdruck ihrer Worte wurden die Dinge, auf die sie sich bezog, wirklich unbedeutend. Sie verloren ihre Ernsthaftigkeit und man fragte sich, wieso man sich die ganze Zeit Sorgen gemacht hatte. Ob man ein paar Minuten zu spät war, ob man etwas Unfreundliches sagte, ob man alles perfekt erledigte. Jansu war es egal, ob sie verstanden wurde. Wer es nicht tat, dem drehte sie den Rücken zu, nicht ohne zuvor leise zu prusten, wie über ein Kind, das stolpert. Sie hatte gelernt, dass es verschwendete Zeit war, zu versuchen, jemanden von sich zu überzeugen, der von vornherein nicht an sie glauben wollte. Das Auto war mittlerweile komplett zugenebelt und einzelne vorbeilaufende Schüler, die zur nächsten Stunde eintrudelten, schauten belustigt auf die milchig beschlagenen Scheiben. Jemand klopfte mit der flachen Hand auf die Motorhaube und rief Respekt, worüber wir alle leicht zusammenzuckten. Jansu blickte mir durch den Rückspiegel in die Augen und fragte mich, wie ich hier gestrandet war, in dieser untersten Schublade, wie sie es ausdrückte, und kratzend dabei lachte. Ich zuckte mit den Schultern. Im Nachhinein kam es auch mir wie ein Rätsel vor, angesichts der Tatsache, dass ich alles, was ich an dieser Schule lernen sollte, bereits zu wissen schien. Am schlichten Wissen oder zumindest der Fähigkeit, sich dieses Wissen anzueignen, konnte es also nicht gelegen haben. »Ich weiß es nicht«, sagte ich. Die Raverin drehte sich zu mir um und hielt mir mit fragendem Blick den Joint hin. Ich schüttelte den Kopf. »Du bist noch jung«, sagte Jansu, während sie ihn der Raverin aus der Hand nahm. »Du kannst noch alles retten.«
Eine Lesung aus Streulicht hier auf SWR 2. Es las die Autorin Dennis Ode. Dankeschön.
Danke.
Ja, Jansu, das ist eine Mitschülerin von der Erzählerin auf der Abendschule. Die scheint mir so eine Art Spiegelfigur zu ihr zu sein, nur mit einer größeren Empörung und auch einer größeren Wut.
Und Jansu hat aus ihren Erlebnissen eben genau das Gegenteil herausziehen können. Also sie hat daraus eine Art Selbstbewusstsein ziehen können und die Erzählerin eben nicht.
Sie gehen auch sehr hart ins Gericht mit Lehrern, die den Schülerinnen hier kaum was zutrauen und sie im Grunde eigentlich nur ausbremsen, wo sie sie ermutigen sollten. Das ist ein hartes Urteil über Lehrer. Ist das auch ein Roman für Lehrer?
Also ich würde schon sagen, ich habe auch bis jetzt paar Nachrichten von LehrerInnen bekommen tatsächlich. Ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass der Roman vielleicht als eine Art Lehrerbashing oder so gelesen werden könnte, was halt überhaupt nicht meine Intention war. Aber die LehrerInnen, die mir geschrieben haben, waren eigentlich alle sehr positiv und haben sich über den Roman gefreut und tatsächlich gesagt, dass sie sich wünschen, dass der Roman in jedem Lehrerzimmer gelesen würde, was mir eine große Ehre war.
Ich habe ihn tatsächlich auch schon einer Freundin, die Lehrerin ist, geschenkt, genau aus dem Grund. Oh. Hat sie auch sehr interessiert, ja. Die Erzählerin sagt hier in dieser Passage, ziemlich am Anfang der Passage, so ein bisschen im Witz, aber auch eben um einer Verletzung im Grunde schon zuvorzukommen. Sie sagt, ich stehe ja am Rande der Gesellschaft. Mhm. Wo genau ist das, der Rand der Gesellschaft?
Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Also für sie bedeutet das ja, keine Teilhabe zu haben eigentlich. Und das würde ich sagen, ist der Rand der Gesellschaft, wenn man nicht in gesellschaftliche Gruppen eingebunden ist, wie klein sie auch sein mögen. Und das ist ja zum Beispiel, was Sophia gelingt, die ja sogar in mehreren Gruppen eingebunden ist. Also sie ist ja im Reitverein, beim Ballett, sie ist in der Kirche aktiv und das sind alles Sachen, die der Erzählerin verwehrt bleiben, auch weil ihre Eltern sich komplett zurückziehen.
Ja, die machen die Tür kaum auf, lassen kaum Besucher hinein. Ja.
Kann ich vielleicht noch was zu dem Lehrerding sagen?
Ja, bitte.
Aber es gibt ja auch Lehrerfiguren im Roman, die der Erzählerin Mut machen und die sind ja dann letztendlich auch verantwortlich dafür, dass sie sich zutraut, dann doch Abitur zu machen, unter anderem. Also ich würde sagen, zum Teil ist es Jansus Spruch, du kannst noch alles retten, aber auch diese Lehrerin an der Abendschule, die ihr einfach sagt, ja, sie können das. Und das ist ja dann auch das, was sie als Beweis nimmt, dass sie das tatsächlich dann macht. Und insofern würde ich sagen, es gibt tatsächlich auch positive Lehrerfiguren in dem Text.
Ihr Roman ist sehr realistisch verfasst, würde ich sagen. Ich beschreibe es mal als poetischen Realismus. Es ist auch ein Roman, der sehr phänomenologisch ist, weil er sehr viel beschreibt. Also eben diese feinen Unterschiede, die Oberflächen, den Habitus von Menschen, wie sie sich anziehen, was sie essen, wie sie sprechen, all diese Dinge. Wie würden Sie Ihren Stil selber beschreiben? Haben Sie gedacht, ich will was Realistisches schreiben, das ist wichtig, sonst kann ich diese Thematik nicht erfassen?
Also mein Ausgangspunkt war das Atmosphärische. Also ich habe zuerst diese Szenerie des Orts gehabt und sofort eben diese etwas düstere Stimmung, die sich durch die Beschreibung ergeben hat. Und das war eben mein Ausgangspunkt und so habe ich dann das weiterverfolgt. Und ich würde auch sagen, das ist, was mich am meisten fasziniert, so eine Stimmung einzufangen, die man nicht wirklich benennen kann, also in der Situation, im persönlichen Gespräch oder durch Dialoge eben nicht rüberkommen würde. Und deswegen würde ich sagen, ist der Text auch so ein bisschen dialogarm.
Und er hat auch eine sehr poetische Note, würde ich sagen. Empfinden Sie das auch so? War Ihnen das wichtig?
Das war zum Teil auch notwendig, weil ja in dieser Familie auch nicht miteinander gesprochen wird und die Erzählerin ja gezwungen wird, sich andere Zeichen zu suchen, durch die sie sehen kann, in was für einer Stimmung die Eltern gerade sind und ob jetzt hier gleich wieder ein Streit droht oder Geschrei oder so. Und deshalb war es eigentlich notwendig, auch die Erzählerin so genau beobachten zu lassen und dann eben alles abhängig zu machen von den Gegenständen.
Sie haben auch eine sehr fokussierte Art zu erzählen, finde ich. Also sehr fokussiert, sehr präzise, sehr konzentriert. Und deswegen habe ich mich längst auch ein bisschen gewundert, dass der Titel Streulicht lautet. Das passt natürlich einerseits fantastisch, weil Streulicht das Licht ist, das von diesem Industriepark ausgeht. Sie beschreiben das in einer Szene in der Nacht. Da kommt aus den Schornsteinen so ein Dunst und dann gibt es diese orangene Beleuchtung da auf dem Gelände. Und das ist das Streulicht, das von dort aus vielleicht über den ganzen Ort auch fällt. Also es hat was Ausgefranstes im Grunde. Ich finde allerdings, dass Ihr Erzählton genau andersrum ist. Wie gesagt, sehr fokussiert.
Interessant. Ich weiß es eigentlich gar nicht, wie mein Erzählton ist. Ich habe versucht, dann im Nachhinein nicht so viel darüber nachzudenken und dieses Urteil eher dann anderen Leuten zu überlassen. Aber das Streulicht referiert ja auch auf die Erzählerin, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen ausgefranst ist und diffus und der ja auch an einer Stelle vorgeworfen wird, sie würde ihr Licht unter den Scheffel stellen. Insofern ist sie selbst auch das Streulicht.
Ja, ist es ein Bildungsroman auch? Macht sie eine Entwicklung durch? Haben Sie ihr das angeschrieben oder wollten Sie ihr das anschreiben?
Ja, es ist irgendwie schon ein Bildungsroman, aber irgendwie vielleicht auch nicht, weil es ja letztendlich nicht so ausgeht, wie es klassisch im Bildungsroman ausgeht, dass eine Figur einen Konflikt übersteht oder durch Bildung zu ihrem wahren Selbst findet oder so etwas. Und ich habe mich schon gefragt, ob ich sowas überhaupt noch schreiben kann. Also ob es überhaupt noch ein Interesse daran gibt, so eine Geschichte zu lesen. Schon allein das Zurückkommen an den Ort der Kindheit ist ja ein Topos, der ja total abgelatscht ist eigentlich. Also ich spreche ja tatsächlich in dem Roman auch diese typischen Teenager-Hollywood-Filme an, in denen eine Figur durch eine Schwierigkeit in ihrer Jugend zu sich selbst findet und diese Schwierigkeit überwindet. Und diese Erzählerin ist eben eine Figur, die diesen Film immer nur zugeschaut hat, aber selbst gar nicht in der Lage ist, die Rolle dieser Protagonistin einzunehmen, weil es keine kleine Schwierigkeit ist, die sie erlebt, sondern tatsächlich eine existenzielle. Und sie erlebt eben einen Riss, der durch ihren Lebenslauf verläuft. Und sie ist nicht in der Lage, daraus etwas Positives zu ziehen.
Sie sagten gerade, dass Sie Sorge hatten, mit so einer Rückkehrgeschichte an den Ort der Herkunft einen alten Topos nochmal aufzugreifen und da Dinge zu wiederholen, die schon 100 oder 1000 Mal beschrieben worden sind. Wie ist es mit klassischer Immigrantenliteratur oder Migrantenliteratur? Mhm. Auch da gibt es ja einiges. Es gibt auch sehr viele türkische Schriftsteller oder türkischstämmige Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Deutschland, die schon über ihre Migrationserfahrung geschrieben haben. Haben Sie da auch vieles beim Schreiben auch noch mitgelesen, um sich abzugrenzen oder das nun gerade nicht?
Ja, in der kenne ich mich leider auch nicht so gut aus, muss ich zugeben. Da habe ich noch einiges nachzuholen. Aber was ich so an dem öffentlichen Diskurs so mitbekommen habe, war eben, dass es oft darum geht oder dass angenommen wird, eine Figur stünde zwischen zwei Kulturen oder wäre irgendwie zerrissen oder so. Und das war eben etwas, worin ich mich selbst auch nie wiedergefunden habe. Und ich wollte deshalb eine Figur erschaffen, der dieser Migrationshintergrund eigentlich immer nur von außen herangetragen wird und die sich selbst eigentlich gar nicht so sieht, wodurch dann so eine Diskrepanz zwischen Innen- und Außensicht erzeugt wird. Das war mir eigentlich wichtig zu zeigen, dass manchmal der Diskurs vielleicht so ein bisschen hinterherhinkt hinter der tatsächlichen Lebensrealität, die manche Leute mit Migrationshintergrund haben.
Ja. Haben Sie eigentlich selbst persönlich ein besonderes Verhältnis zur Türkei? Sprechen Sie Türkisch? Interessieren Sie sich für die Türkei? Oder ist das eigentlich kein ausgeprägtes Interesse oder keine ausgeprägte Leidenschaft bei Ihnen?
Ich habe leider kaum Bezug. Also ich spreche auch kein Türkisch. Und ich würde sagen, damit ist das meiste auch schon erledigt, weil wie soll man tatsächlich einen Zugang zu einer Kultur haben, wenn man die Sprache nicht spricht? Und ich war in meiner Kindheit manchmal in der Türkei mit meiner Familie, aber da habe ich eigentlich auch nicht große Erinnerungen dran. Ja.
Und Sie haben auch noch nie den Impuls gefühlt, so etwas nachzuholen, Türkisch zu lernen?
Doch, doch, oder auf jeden Fall. Also ich habe auch schon mehrmals versucht, Türkisch zu lernen, aber es hat mich dann immer irgendwie sehr traurig gemacht, dass ich dann immer die Wörter mit meinem deutschen Akzent eben ausspreche und nie in der Lage sein werde, zu sprechen, wie eine tatsächliche Türkin sprechen würde. Und irgendwie hat mich das immer so traurig gemacht, dass ich dann aufgehört habe.
Ja, auch Ihre Erzählerin im Roman spricht kein Türkisch. Inzwischen ist der Roman schon in der 4. Auflage im Surkamp Verlag. Das ist ein Riesenerfolg, das ist ganz toll. Können Sie so ein Werk auch gut loslassen, wenn es dann fertig ist? Oder würden Sie eigentlich am liebsten immer noch umarbeiten?
Also es gibt so ein paar kleine Stellen, die ich jetzt, wenn ich könnte, nochmal überarbeiten würde. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden damit.
Und kurzer Ausblick noch aufs nächste Werk, das ja eine gewisse klitzekleine, zumindest Rechercheanbindung an Baden-Baden hätte haben können oder vielleicht auch noch haben wird. Sie haben es am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie sich für das Kloster Lichtental interessieren, weil Ihr Roman auch etwas mit einem Kloster oder einer Klostererfahrung zu tun haben wird. Wie weit sind Sie? Wahrscheinlich noch ganz am Anfang, oder?
Ja, noch ganz am Anfang. Also ich habe vielleicht 30 Seiten Text. Aber es ist eben noch so im Entstehen, dass alles noch so fragil ist, dass ich noch überhaupt nicht sagen kann, ob diese 30 Seiten am Schluss auch darin zu finden sein werden oder nicht oder wie genau das am Ende aussehen wird. Aber also der Bezug zu einem Kloster oder zur Religion wird auf jeden Fall drin sein.
Ich bin sehr gespannt darauf, Dennis Ode, und ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch im Studio und auch für dieses nette Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und wir sprachen über Streulicht, das ist Dennis Odes Debütroman, erschienen ist er im Surkamp Verlag.